Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Wiege der Menschheit stand in Afrika, aber die Wiege von Technik und Wissenschaft stand im Zweistromland von Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak. Dort seien die großen Erfindungen wie Rad und Wagen oder die Bronzemetallverarbeitung gemacht worden, so glaubte man lange. Doch nun haben Archäologen die Erfindung und Verbreitung solcher Schlüsselerfindungen wie Rad- und Bronzemetallurgie genauer untersucht und sie kamen zu dem Schluss, dass auch an anderen Orten bahnbrechende Erfindungen gemacht wurden, vor allem im Kaukasus. Matthias Henjes berichtet.
Mesopotamien, das Land zwischen Euphrat und Tigris, gilt seit langem als eine Wiege der Zivilisation. Dort erfanden Händler und Beamte im 4. Jahrtausend vor Christus die Keilschrift. Dort entstanden technische Innovationen wie das Rad und die Bronzemetallurgie, die das Leben grundsätzlich veränderten, im vorderen Orient und auch in Europa. Doch nun gehen Zweifel um am Zweistromland. Kamen doch nicht alle Erfindungen aus Mesopotamien? Forscher präsentieren jetzt neue Kandidaten, Kulturen in dem mächtigen Gebirge am Ostrand des Schwarzen Meers, wo Europa und Asien aufeinandertreffen, im Kaukasus.
Ich denke mal, dass ein guter Teil der Innovationen, für die wir lange Zeit den Vorderen Orient verantwortlich gezeichnet haben, dass die eben eigentlich aus dem Kaukasus kommen. Weil der Kaukasus eben an dieser Schnittstelle von Westasien mit den alten Schriftkulturen im Vorderen Orient und eben diesen europäischen, eurasischen Kulturgruppierungen dazwischen als Scharnier sitzt und von beiden Seiten bekommt und an beide Seiten gibt und zwischen beiden vermittelt.
Wir sehen im Kaukasus eben wichtige Innovationen, wie beispielsweise den Wagen oder wie die frühe Metallurgie. Und der Kaukasus als eine Brücke spielt eben in vielen Perioden der Geschichte eine wichtige Rolle. Die höchsten Berge sind über 5000 Meter hoch, aber zugleich ist er auch keine Barriere, sondern über viele Pässe sehr bequem überquerbar. Und die Ausbreitung von technischen Innovationen und von Wissensbeständen, die sehen wir sozusagen über die Objekte, aber natürlich auch heute über die Genetik. Dort, wo Austausch stattfindet, findet er nicht nur als trockener Wissensaustausch statt, sondern eben auch körperlich.
Sabine Reinhold und Sven Hansen arbeiten in der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Sie erforschen eine Region, die die westliche Wissenschaft lange vernachlässigt hat, weil sie weit jenseits des Eisernen Vorhangs lag und weil man überzeugt war, dass allein das Zweistromland die Quelle der eurasischen Zivilisationen gewesen sei. Doch südlich des Kaukasus entspringen die beiden Quellflüsse des Euphrat. Dort beginnt das nördliche Zweistromland. Dort stoßen auch die alten Kulturräume Anatoliens und des Iran aneinander. Und nördlich des schroffen Gebirges lagen die Reiche der Steppenvölker. Im Westen wenig beachtet, ja, nach jahrhundertealten Erfahrungen noch immer als bedrohliche Invasoren verrufen, werden sie erst allmählich als reiche, innovative Gesellschaften anerkannt. Manche existierten schon im 4. Jahrtausend vor Christus, zur selben Zeit wie die berühmten Kulturen Mesopotamiens. Das besterforschte Beispiel ist die Maikop-Kultur, benannt nach einem Städtchen am Nordwestrand des Kaukasus. Der größte Grabhügel von Maikop wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts erforscht, berichtet Professor Hansen.
In der Maikop-Kultur sehen wir schon vor der Mitte des 4. Jahrtausends, vielleicht so 3700, 3600, etwa in dem großen Kurgan von Maikop, einen Herrscher bestattet, der eine ganze Vielzahl von Dingen bei sich hat, die zeigen, dass er sich selber als eine Art König verstanden hat. Etwa eine Vielzahl von goldenen Applikationen in Form von Löwen. Hier sehen wir das erste Mal, dass der Löwe ja als Bestandteil der Königsideologie eine wichtige Rolle spielt. Und dann ist in diesem über 10 Meter hohen Grabhügel er eben ausgestattet gewesen mit einer Vielzahl von weiteren goldenen Gefäßen, silbernen Gefäßen, bronzenen Gefäßen. Also hier sehen wir eine Form der Herrschaftsrepräsentation, die für diese Zeit ganz außergewöhnlich ist und die man immer gerne mit den frühen städtischen Zentren in Mesopotamien verbunden hat, für die es aber dort in dieser Zeit keine Beispiele gibt.
Dass Innovationen auch in den Gesellschaften des Kaukasus entstanden sein könnten, zeigen naturwissenschaftliche Datierungen mit der C14-Technik, meint Dr. Reinhold.
Da hat man immer gedacht, okay, die Schriftkulturen sind älter. Dem ist eben nicht so. Das hat die Radiokarbon-Methode ganz klar belegt. Also die Funde im Kaukasus von bestimmten Technologien sind zum Teil, und zwar nicht nur zum Teil, sondern weitgehend älter als die in Mesopotamien. Zum Beispiel die Edelmetallgefäße, die haben sie in Maikop in der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends, da haben sie keine Stücke aus Mesopotamien aus der Zeit. Also tatsächlich hat sich da einiges umgekehrt, was nicht bedeutet, das wurde im Kaukasus gemacht und nach Mesopotamien importiert, sondern wir haben einfach in Mesopotamien aus dieser Zeit keine Belege.
Für die Entstehung im Kaukasus spricht, dass es dort die Rohstoffe für Bronzegeräte und hölzerne Wagenräder gab, nicht im Zweistromland.
Die Legierung, die aus Kupfer dann Bronze macht, da gibt es gute Argumente dafür, das im Kaukasus erst zu vermuten, weil es dort Erze gibt, wo das natürlich schon mal vorkommt. Also das könnte etwas sein, was eben aus dem Kaukasus nach außen gestrahlt hat. Andere Aspekte wie die Wagen, der ist natürlich nicht so einfach zu klären, weil wir haben praktisch gleichzeitig von Nordmesopotamien, Nordkaukasus, Schwarzmeergebiet bis Norddeutschland fast gleichzeitig Belege für Rädertransport, für Wagen. Wo kommt das nun her, ist die große Frage.
Über die Route, auf denen der Austausch stattfand, wird noch diskutiert. Lange waren die Wissenschaftler überzeugt, dass Innovationen von Süden über den Balkan nach Mitteleuropa gelangten. Doch Reinhold und Hansen gehen von einer anderen Strecke aus.
Wenn Sie auf die Karte schauen, dann sehen Sie, dass Sie, wenn Sie vom Kaukasus weiter nach Westen kommen, dann sehr bequem am Ostrand der Karpaten Richtung Nordwesten marschieren können. Das sind, ich glaube, um die 2000 Kilometer. Und wir müssen uns das heute wirklich doch verdeutlichen, dass das Distanzen sind, die Individuen oder kleinere Gruppen auch zu Fuß sehr bequem durchmessen können.
Zwischen dem Kaukasus und dem Karpatenbecken, das heute teils zu Ungarn, teils zu Rumänien gehört, fand im 4. und frühen 3. Jahrtausend vor Christus ein Austausch statt. Das bezeugen archäologische Funde aus beiden Regionen, die sich sehr ähneln. Vor allem bronzene Äxte, die zum Kämpfen wie auch zum Holzfällen taugten. Unklar ist noch, wie sich die Innovation nach Mitteleuropa verbreitete, die eine neue Epoche begründete, die Bronzemetallurgie. Hansen ist überzeugt, dass auch das Wissen über die Bronzeherstellung aus den Kulturen des Kaukasus nach Europa kam. Bronze war das erste praktische Metall, das Menschen entdeckten. Am Ende der Steinzeit hatten sie begonnen, Waffen und Werkzeuge aus Kupfer zu gießen. Doch Kupfer ist relativ weich. Im 4. Jahrtausend vor Christus erkannte man, dass Kupfer härter wird, wenn man ihm einen kleinen Anteil Arsen zusetzt. Auch Sauerstoffblasen, die eine Kupferklinge brüchig machen, können sich dann nicht mehr einlagern.
Das waren entscheidende Elemente, die dann eben auch das Gießen neuer Metallformen ermöglicht hat. Und wir haben eben schon im 4. Jahrtausend sehr lange Dolche, weit verbreitet vom Kaukasus bis über Anatolien und den Mittelmeerraum, vereinzelt auch in Mitteleuropa und im Kaukasus dann ebenso wie in Ostanatolien im späten 4. Jahrtausend Schwertklingen, die über 60 Zentimeter lang sind.
Vermutlich ist diese Art der Bronzeherstellung in Europa nördlich der Alpen nicht bekannt geworden. Dort begann die Bronzezeit erheblich später und mit einer anderen Legierung. Man setzte dem Kupfer kein Arsen, sondern Zinn zu. Mario Küssner, Archäologe beim Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege in Thüringen, betont,
dass wir erste echte Zinnbronzen in Mitteleuropa eigentlich erst nach 2000 vor Christus haben und vorher haben wir die nicht.
Dr. Küssner erforscht die Spuren der frühen Metallverarbeitung in Mitteldeutschland. Dort kam es etwa ab 2000 vor Christus zu einer Kulturblüte auf der Basis der Bronzeherstellung. Die Aunjetitzer Kultur, benannt nach dem tschechischen Dorf Unjetice, umfasste Gebiete vom Harz bis zur Donau. Zu ihrem Symbol ist die Himmelsscheibe von Nebra geworden, die in Sachsen-Anhalt ans Licht kam. Die grünspanbedeckte Bronzescheibe mit den goldenen Symbolen der Gestirne, heute im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zu bewundern, hat der archäologischen Forschung einen starken Impuls gegeben. In den letzten Jahren haben Ausgrabungen viel klarer gemacht, welche Veränderungen die Entdeckung der Bronze in Mitteleuropa auslöste. Vorher kannte man am ehesten die Highlights der Epoche. Der riesige Grabhügel bei Leubingen, im Herzen des Thüringer Beckens, ist schon Ende des 19. Jahrhunderts erforscht worden. Um 2000 vor Christus wurde darin mit großem Aufwand ein mächtiger Mann bestattet. Seine Grabkammer aus einem Balkengerüst, bedeckt mit Schilf, Erde und Steinen, ist in Weimar im Museum für Ur- und Frühgeschichte rekonstruiert worden. Eine Vitrine daneben zeigt, über welchen Reichtum er verfügte.
Zum einen natürlich das reiche Goldornat, was er getragen hat, mit zwei Ringen, die als Haarschmuck dienten, zwei goldene Gewandnadeln, einen Armring und dazu noch ein goldenes Röllchen. Im Ganzen ist das immerhin ein halbes Pfund Gold.
Dass er eine hohe Position innehatte, belegen auch die Waffen, die man ihm mit ins Grab gab, vor allem der Stabdolch, der vornehmsten Persönlichkeiten vorbehalten war. Eine lange Bronzeklinge, die wie eine Sensenklinge quer in einem hölzernen Schaft steckte. In der Kammer lag auch ein sogenannter Kissenstein, der als Unterlage bei der Metallbearbeitung diente. Die Elite war sich also darüber im Klaren, dass die Kontrolle über die Metalltechnologie Grundlage ihrer Herrschaft war. Solche außergewöhnlichen Grabbauten können die Forscher jetzt in den Kontext einordnen, denn sie haben weniger prunkvolle Gräber freigelegt, in denen Krieger mit Waffen und goldenen Haarringen beigesetzt waren, offenbar eine Art Unterführer. Und sie haben zahllose schlichte Bestattungen ohne Beigaben für das Gros der Bevölkerung gefunden. Die Gesellschaft der frühen Bronzezeit war demnach viel hierarchischer aufgebaut als zuvor in der Steinzeit. Die egalitären Gesellschaften zerfielen in unterschiedliche soziale Schichten. Mit der Bronzezeit entstand die Trennung zwischen Arm und Reich. Die Macht des Metalls wurde offenbar bewusst zelebriert. Das verrät ein außergewöhnlicher Fund, der in der nächsten Vitrine des Weimarer Museums ausgestellt ist. Bei Dermsdorf im Thüringer Becken haben Mario Küssner und seine Kollegen die Spuren eines außergewöhnlich großen bronzezeitlichen Hauses entdeckt. Vergraben im Boden vor dem Eingang fanden sie einen Tontopf, der bis zum Rand mit grün und bläulich schimmernden Bronzeklingen gefüllt war.
98 Beile und zwei Stabdolch-Rohlinge. Das kennzeichnet diesen Hort, unterscheidet ihn auch von anderen. Denn wir haben hier stark abgearbeitete Beile, wir haben Rohlinge, wir haben frisch gegossene Exemplare, die nie in Funktion standen. Und wir haben sogar einen Rohguss, das ist der, den Sie hier vorne sehen, der frisch aus der Form in dieses Depot hineingekommen ist.
Alle Beile haben dieselbe Grundform. Sie sehen aus wie genormt. Ein langer Hals läuft aus in eine breite, leicht abgerundete Klinge. Die wertlosen hölzernen Schäfte hat man entfernt, die metallenen Klingen aber haben die Menschen vergraben. Warum?
Naheliegend wäre eine Vermutung, es ist ein Materialdepot. Da sprechen aber viele Gründe dagegen. Vor allen Dingen der ganz herausgehobene Platz der Niederlegung direkt vor dem Giebel des Gebäudes, der eher für einen willentlichen Akt mit Publikum spricht und auch dafür, dass der Platz im Gedächtnis bleiben sollte und dass jeder wissen sollte, wir können es uns leisten.
Vermutet der Archäologe. Denkbar wäre auch, dass jeder Waffenfähige der Gruppe, alte wie junge, ein wertvolles Beil als Opfer dargebracht hat, um die Götter zu ehren und von ihnen Glück im Kampf zu erbitten. Alle Klingen sind aus Zinnbronze gegossen, wie in Mitteleuropa im 2. Jahrtausend vor Christus üblich. Einen Teil haben die Archäologen als Import aus der Schweiz identifiziert, andere sind offensichtlich in der Nähe des Fundorts hergestellt worden. Darauf deutet vor allem der Rohguss hin, an dem sogar noch die Gussnähte erkennbar sind. Bei einer Handelsware hätte man sie abgeschliffen. Die Bronzegießer der Aunjetitzer Kultur zählten nördlich der Alpen vermutlich zu den Pionieren der Bronzeherstellung. Aber wie kamen sie zu ihrem Wissen? Und wie zu ihren Rohstoffen?
Man muss genau schauen, wann in bestimmten Regionen die gesamte Metallurgiekette überhaupt beherrscht wurde. Ja? Also von der Beschaffung der Erze bis zum Guss der verschiedenen Objekte.
Konstatiert Svend Hansen. Vielleicht findet er demnächst eine Antwort. In einem Großprojekt, das vom Europäischen Forschungsrat gefördert wird, wird er nicht nur den Ursprung, sondern auch die Verbreitung wichtiger Innovationen noch detaillierter erforschen. Neben Rad und Wagen und der Züchtung des Wollschafs wird es auch um die Bronzemetallurgie gehen. Hansens Ziel ist, eine Archäologie der Innovationen zu begründen. Der Kaukasus wird dabei eine zentrale Rolle spielen.
Morgendämmerung der Bronzezeit, wie im Kaukasus bahnbrechende technische Erfindungen gemacht wurden und sich in der Welt verbreiteten. Das war ein Beitrag von Matthias Hennies.